Ich möchte anknüpfen an meiner letzten Predigt vor 2 Wochen. Echte Gemeinschaft mit Gott oder mit Gott durch den Chaostunnel. Wie begegnen wir als Mensch Gott? Ich glaube, es gibt einen Weg von unten nach oben und einen von oben nach unten. Der von oben nach unten ist, wir begegnen der Heiligkeit und Größe und Stärke Gottes und können nur auf die Knie gehen oder sagen, Herr, erbarme dich. Wer bin ich vor dir? Das sehen wir bei Jesaja, das sehen wir bei Petrus, das sehen wir bei all denen, die Gott begegnen. Wer bin ich vor dir? Und die erkennen sich selbst, indem sie Gott erkennen. Es gibt den Weg von unten, und über den möchte ich heute sprechen, den Zugang von unten, der geht über die Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis. Sozusagen durch den Chaostunnel zu Gott hindurch. Was meine ich mit Chaostunnel? Diejenigen, die vor 2 Wochen nicht da waren. Ich habe darüber gesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen echter Gemeinschaft und Pseudogemeinschaft im Miteinander. Pseudogemeinschaft heißt, man geht sehr oberflächlich miteinander um. Man redet übers Wetter, man redet übers Essen. Es ist ja okay, das zu tun, aber nicht weiter. Und wenn etwas zwischen Menschen stehen, dann reden sie nicht drüber. Und dann lächelt man sich an, ja, es ist ja alles okay, aber es ist eben doch nicht okay. Chaostunnel heißt, wir fassen uns ein Herz und fragen, steht irgendwas zwischen uns? Gibt es da was zu klären? Haben wir was zu besprechen? Und es wäre gut, wenn wir in unseren engen Beziehungen, was heißt Familie, aber auch Team, Hauskreis, in echte Beziehungen kämen und nicht in einer Pseudogemeinschaft wären. Wir können die Folie mit der Pseudogemeinschaft, ich überschlage jetzt ein bisschen, weil ich die Predigt ein bisschen abkürze, nehmen wir die Folie mit der echten und Pseudogemeinschaft nochmal vom letzten Mal. Ah ja, das ist der Chaostunnel. Aber diese Folie, was der Unterschied ist, genau, Offenheit, Verletzlichkeit, Selbstoffenbarung, Ehrlichkeit, authentisches Zuhören und so weiter, das ist echte Gemeinschaft und Pseudogemeinschaft, nicht ganz die Wahrheit sagen, nicht, was wir wirklich denken, sagen. Wir hören nicht zu, was der andere wirklich sagt. Also einfach so Fassade. Fassade ist okay, aber nicht echt. Nun können wir nicht mit allen Menschen echte Gemeinschaft leben. Natürlich können wir nicht jedem unser Innerstes offenbaren, jeden, den wir vielleicht alle 4 Wochen mal sehen. Das geht natürlich nicht. Das wäre auch eine Überforderung. Und das, aber in den engeren Gruppierungen und Teams wäre es schon gut, wenn das so wäre. Denn Pseudogemeinschaft ist auf Dauer viel anstrengender und auch nicht erfüllend. Aber wenn wir in diese echte Gemeinschaft kommen miteinander, dann wird es entspannt. Also natürlich, der Chaostunnel ist nicht angenehm. Der Chaostunnel, wo man dann eben ausspricht, hat mich jetzt verletzt oder da war ich jetzt beleidigt oder da. Und wie hast du es verstanden? Wie habe ich es verstanden? Wo gibt es Missverständnisse, die wir klären sollten? Das ist nicht angenehm, in diesem Tunnel zu sein. Aber wenn wir dann da durch sind, ist es sehr, sehr angenehm. Und es ist sehr stärkend, sehr, also einfach gut. Ich denke, die meisten kennen das aus eigener Erfahrung, diesen Unterschied. Ich hatte auch gesagt, wir haben als Christen eine gute Voraussetzung, in echte Gemeinschaft zu kommen, eigentlich. Nämlich, wir wissen, Gott hat uns angenommen, er hat den anderen angenommen, es gibt Vergebung. Wir scheitern oft an unserem Idealismus, dass doch das und das als Christen ja nicht sein darf. Und dann verschweigen wir es. Und das ist eher schwierig. Was uns auch noch hilft, ist, wenn wir einen Bundesschluss geschlossen haben. Das hilft Ehepaaren im Gegensatz zu denen, die einfach so zusammenleben, weil die einfach so zusammenleben, die haben diesen Bund nicht. Und ein Ehebund heißt, ich stehe zu dir und ich will dann auch dran arbeiten. Und ja, und es ist gut, diesen Bund auch miteinander geschlossen zu haben, auch als Gemeinde, dass man nicht gleich bei jedem Konflikt gleich geht. Wir sind auch bereit, Konflikte zu bearbeiten. Nicht sofort den Dienst hinschmeißt, wenn irgendwas schiefläuft. Oder auch nicht Angst haben zu müssen, wenn man einen Konflikt angeht, dass der andere dann gleich alles hinschmeißt und geht. Ja, wer da einfach nochmal hören will, das war vor 14 Tagen. Und als ich diese Predigt gehalten hatte, dachte ich, das mit dem Chaostunnel gilt auch im Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Auch bei Gott gibt es das, dass wir in Pseudo-Gemeinschaft mit ihm leben. Wir können uns sogar beim Beten Gott von der Pelle halten, weil wir nämlich nicht wirklich Gott begegnen, sondern weil unsere Gebete darin bestehen, ihm eine Liste zu präsentieren, was wir alles brauchen für uns und für andere. Oder weil wir irgendwas beten an christlichen, sag ich jetzt mal, Formen oder Redeweise, was wir uns eben angewöhnt haben, was ja auch nicht schlecht ist, aber es dringt nicht in unser Herz oder wir meinen es nicht eigentlich wirklich. Das ist manchmal bei Gebetsgemeinschaften so. Und wir hoffen dann, dass er uns gibt, um was wir beten. Wenn er es nicht tut, dann sind wir unglücklich oder auch beginnen wir zu zweifeln. Und dann kann unsere Gemeinschaft mit Gott genauso oberflächlich sein, wie die Gemeinschaft mit Menschen, mit denen wir halt übers Essen und übers Wetter reden und über unseren Urlaub. Aber das, was uns im Tiefsten beschäftigt, das, was uns im Tiefsten bewegt, das halten wir außen vor. Was heißt es, echte Gemeinschaft mit Gott zu leben? Es heißt, dass wir Gott an alles dranlassen, was uns betrifft, an unsere tiefsten Ängste, unsere tiefsten Bedürfnisse, unsere tiefsten Motive, dass er die auch aufdecken darf, was uns überhaupt antreibt, was wir für Motivation haben, dies oder jenes zu tun, unsere tiefsten Nöte, Zweifel, Traurigkeit, was auch immer. Und es ist oft gar nicht so einfach, weil wir oft gar nicht wissen, was in uns ist. Da sind so viele Schichten drüber, so vieles verdeckt. Und ich glaube, dass es in den meisten Fällen nicht absichtlich ist, dass wir nur eine Pseudo-Gemeinschaft mit Gott haben, sondern dass es so passiert. Manche können sich ja überhaupt nicht vorstellen oder nachvollziehen, warum einige von uns sich immer mal wieder eine Woche in die Stille zurückziehen. Warum wir sowas machen wie Schweigen, Hören, Gott erleben. Und haben überhaupt, denken, die sind irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen komisch, dass sie das machen. Und aber genau das ist der Grund, dieser Wunsch, echte Gemeinschaft mit Gott zu haben, keine Pseudo-Gemeinschaft, ihn wirklich an alles ranzulassen, auch das Schmerzhafte, und ihn Schichten abtragen zu lassen. Und dieses Schichten abtragen, das dauert. Das ist nicht am ersten Tag. Das dauert. Es haben einige von denen, die jetzt dabei waren, am Ende gesagt, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir weitermachen möchten. Jetzt könnten wir eigentlich noch 4 Wochen bleiben. Und wir haben uns gewundert, dass mit dem Schweigen haben wir gedacht, das fällt uns jetzt ganz schwer. Aber es ist uns überhaupt nicht schwer gefallen. Das war gar nicht schwierig, weil wir konnten ja mit Gott reden. Aber jetzt sind wir eigentlich da, wo wir weitermachen möchten. Es dauert, Gott ranzulassen, es überhaupt zuzulassen. Ein Gebet von einer Sabine Negeli, einer Schweizerin. Das können wir mal an die Wand beamen. Das sagt etwas von dem, was ich meine. Da ist ein Satz drin. Dieses Gebet hat auch viele sehr bewegt im eigenen Beten. Auf dich warten, mein Gott, auch wenn es lange Zeit braucht, bis die Unruhe sich in mir legt. Also oft ist ja auch so eine Unruhe in uns, dass dann denken wir nur, die ganzen Sachen, die uns so im Alltag beschäftigen, was wir alles tun müssen, was wir alles regeln müssen und so weiter, wir kommen überhaupt nicht zur Ruhe. Auf dich warten, mein Gott. Wir brauchen schnelle Antworten immer. Aber Gott gibt nicht immer schnelle Antworten. Und warten ist auch etwas, was man üben muss. Auf dich warten, mein Gott, auch wenn meine Sinne dich lange nicht wahrnehmen. Wir können mit den Sinnen Gott wahrnehmen, aber oftmals sind unsere Sinne so zugehauen durch alles Mögliche, dass wir mit unseren Sinnen gar nichts wahrnehmen, weil wir müssen uns schützen, es ist zu viel, es sind zu viele Sinneseindrücke. So in der Zeit hat man dann auch Zeit, Sinne, also mit den Sinnen wahrzunehmen, dass Gott auf einmal spricht durch alles Mögliche. Auf dich warten und annehmen, dass ich dein Nahsein nicht erzwingen kann. Wir können es nicht machen. Auch nicht, wenn wir uns zurückziehen, eine Woche. Und jetzt kommt der Satz, den ich meine. Mein Gott, ich ahne, dass du kommen wirst, wenn meine Wünsche nicht mehr wie eine Mauer zwischen dir und mir stehen. Oftmals haben wir einen ganz bestimmten Wunsch, wie Gott uns begegnen soll. Einen ganz bestimmten Wunsch, was Gott uns schenken soll. Einen ganz bestimmten Wunsch, wie er unsere Erwartungen erfüllen soll. Sogar unsere Erwartungen nach seiner Gegenwart. Wir wünschen uns irgendwie am besten wusch und wir stehen in seiner Gegenwart und wir sind überwältigt von ihm. Aber das ist oft nicht so. Und dann steht das wie eine Mauer zwischen Gott und uns. Wir haben unsere Vorstellungen. Vorstellungen. Da stellen wir dann etwas vor uns, nämlich unsere Vorstellung, was wir erwarten. Das gilt sowohl in unserer Beziehung zu Gott als auch unsere Beziehung untereinander. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie der andere reagiert, was der andere für eine Meinung haben soll, wie er funktionieren soll. Nämlich natürlich so wie wir, klar, logisch. Geht mir ja auch so. Und dann bin ich erstaunt, dass es anders ist. Aber wir sind eben nicht gleich. Und Gott ist auch nicht so, wie wir uns ihn vorstellen. Und während ich auf dich warte, mein Gott, werde ich gewahr, dass ich erwartet bin von dir. Dass du mich unablässig lockst, bis ich es wage, mich dir zu lassen. Da bin ich, mein Gott, da bin ich. Tatsächlich sind unsere Wünsche oft wie Mauern gegenüber Gott. Und sobald wir diese Wünsche und Erwartungen loslassen, begegnet er uns neu. Aber auch das ist kein Automatismus. Gott funktioniert nicht wie ein Automat. Überhaupt nicht. Aber wenn wir Gott dann an unsere tiefsten Schichten ranlassen, und es kann sein, dass er Jahre dazu braucht, begegnet er uns genau in dieser Tiefe mit seiner Liebe. Und dann erleben wir ihn in einer Art wie vielleicht nie zuvor. Dann erleben wir das, was im Epheserbrief steht, Epheser 5. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Denn alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet, alles Erleuchtete aber ist Licht. Wenn Gott an unsere tiefen Schichten heran darf, gibt es natürlich Dinge, derer wir uns schämen. Wenn wir uns wirklich erkennen, wie wir sind, wenn wir wirklich erkennen, wie wir vielleicht über den einen oder anderen denken, wenn wir erkennen, was unsere Motive sind und warum wir hier und da so schnell beleidigt sind oder was auch immer. Aber wenn Gottes Licht daran darf, wird es aufgedeckt und er vergibt ja. Er vergibt uns ja. Und wenn er es dann aufdeckt und mit seinem Licht dran geht, wird das erleuchtete Licht, und das finde ich so genial, dieser letzte kleine Satz, dann wird das aufgedeckte Licht. Das heißt, ich verstehe es so, dass Gott etwas Gutes aus dem macht, was wir aufgedeckt haben, denn er vergibt und durch seine Vergebung wird sogar noch unsere Sünde zum Kapital, wenn sie nämlich vergeben ist. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, sagt Jesus. Je schlimmer unsere Sünde war, die Gott uns vergeben hat, desto mehr lieben wir, weil wir diese Barmherzigkeit so krass erfahren haben. Und es ist ja oft so, das kann man ja auch bei Leuten dann sehen, bei denen, die so ganz viel lieben. Es gibt natürlich auch die, die von zu Hause so viel Liebe mitgekriegt haben, dass sie von Natur aus mehr lieben als andere, die das nicht so mitgekriegt haben. Aber manchmal sind es Menschen, die ganz krass gesündigt haben und Gottes Vergebung erlebt haben und dann, ja, lieben von ihm her. Eine hat in der Abschlussrunde gesagt, sie ist so, wir hatten auch diesen Vers, wir lassen uns anschauen von Gott, Gott schaut uns an. Und einige haben einfach länger in Gottes Gegenwart gesessen und sich anschauen lassen von Gott. Und diejenigen, die das dann wirklich zutiefst getroffen hat, da war eine, die hat dann gesagt, ich habe so Gottes Liebe gespürt, wie er mich ansieht. Und das war so stark. Und das war so stark. Ich habe seine Augen, seinen Blick empfunden. Ich habe ihn gespürt. Und dann kam ich in den Raum zum Essen und habe gesehen, da kamen nur schöne Menschen rein. Ihr seid alle so schön. Und sie hat dann empfunden, dieser Blick von Gott zu ihr hat ihren Blick verändert. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten. Wenn Gott uns berührt und uns mit seinem Blick berührt, dann verändert es unseren Blick. Und dann wird auf einmal, werden alle Menschen schön. Und sie sagte, beim ersten Mal habe ich dann schon gedacht, na ja, den Menschen finde ich sympathisch, den nicht so, den weniger so mittel. Und dann auf einmal diese Veränderung, ich finde, ihr seid alle schöne Menschen. Durch den Blick Jesu. Die alten Väter und Mütter im Glauben haben gesagt, Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis sind ganz eng miteinander verbunden. Wenn wir uns selbst nicht erkennen oder nicht erkennen lassen von Gott, kennen wir Gott nur oberflächlich. Und das sind jetzt meine Worte, wir müssen durch den Chaostunnel hindurch, auch zu Gott. Gott erwartet uns am Ende mit seinen offenen Armen. Jetzt habe ich noch ein paar Texte von weisen Menschen. Johanna Domic, eine Benediktinerin aus Köln. Bin ich einer jener Menschen, die den Tiefpunkt ihres Lebens erlebten und lebten? Die wenigsten gingen freiwillig dorthin. Es hat fast immer etwas Notgedrungenes. Es heißt, den Punkt zu bestehen, an dem alle Illusionen zerplatzt sind, alles Unechte restlos verschlissen ist, die Hoffnungen, die ich mir machte, auf mich selbst und das Leben insgesamt zerbrochen sind wie zu dürnes Eis, das nichts und niemand mehr trägt. Wer das erlebt und dem nicht ausweicht, wer dort Ja zum Leben und zu Gott sagt, der mittendrin ist, der wird unterhalb der Abgründe auf festen Grund und Boden stoßen und in dieser Wildnis Früchte wachsen sehen und ernten. Er wird den Zugang finden zu einer Kraftquelle, die von Gott her dort auf ihn gewartet hat, die ihn in der gleichen Haut und als denselben Menschen ganz anders im Leben weitergehen und weit gehen lässt. Sie spricht jetzt eher von einem unfreiwilligen sich selbst erkennen durch Herausforderungen. Diejenigen, die schon mal psychische Zusammenbrüche erlebt haben, die wissen, von was sie spricht. Das hatte sie auch schon. Und da war einfach dann nichts mehr. Es war alles zerbrochen in ihrem Leben und sie ist dann nicht ausgewichen und hat Gott da hineingelassen. Und dann war dieser Zugang zu dieser Kraftquelle, die von Gott her auf sie gewartet hat. Das ist diese Art der Selbsterkenntnis von außen. Noch ein paar Zitate von Anselm Grün, auch einem Benediktiner. Der hat ja erstaunlichen Zugang zu allen möglichen Menschen. Die findet man in säkularen Buchhandlungen, findet man seine Bücher auf der Theke. Und seine Seminare sind ausgebucht ein halbes Jahr vorher, auch von Managern, die empfinden, da ist etwas, was sie lernen können und was ihnen etwas gibt. Und er schreibt, Gott spricht in der Stille, wenn ich ungeschützt bin, um dem Unbegreiflichen zu begegnen. Viele beten und merken gar nicht, dass sie gerade dadurch Gott aus dem Weg gehen. Beten heißt still werden und auf Gottes Stimme hören. Schweigen ist Begegnung mit mir selbst. Da begegne ich zunächst einmal meiner eigenen Wahrheit. Und nur wenn ich mir begegne, kann ich auch Gott begegnen. Ich füge hinzu, in dieser Tiefe. Dieses Bild passt dazu. Gott sagt ja in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Wir können diese Tür nur von innen öffnen. Gott wird nicht eindringen, wenn wir es nicht wollen. Einige von uns beten immer mal wieder für Erweckung. Die meisten stellen sich unter Erweckung vor, dass ganz viele Leute zum Glauben kommen. Wenn wir aber die Erweckungsliteratur lesen und lesen, um was es da ging, stellen wir fest, sowohl bei modernen Erweckungen als auch bei alten Erweckungen, es geht zuerst um uns, um unser Herz. Es geht zuerst um unsere Sündenerkenntnis und Buße. Und dann, dass dann mehrere Menschen zum Glauben kommen, ist die Ernte. Das hat die Folge, wenn wir Gott an uns ranlassen und echte Gemeinschaft miteinander und mit Gott leben, dann wird das andere Menschen anziehen. Dann werden sie spüren, Gott ist da gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, schon wenn sie reinkommen. Darum geht es. Ich lade euch ein, durch den Chaostunnel zu gehen. Sowohl miteinander als auch zu Gott. Und weicht nicht aus dem, was dann zutage tritt, was er euch, was er uns zeigen möchte. Ich schließe mich da ein. Ich brauche das immer wieder ganz dringend. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und das wollen wir jetzt tun.